Herzlichen Dank, lieber Andreas. Wunderschönen guten Morgen. Es war ja schon ein sehr dichter Morgen mit sehr vielen schönen Informationen, mit schönem Lobpreis. Vielen Dank dafür. Der Andreas hat mir gesagt, das Thema, über das die Gemeinde sich, womit sich die Gemeinde aktuell beschäftigt, ist der Hebräerbrief, und er hat mir dazu den Hebräer Kapitel 7 gegeben. Und ich sehe, es wird übersetzt, also muss ich ein bisschen langsamer sprechen. Und zwar das ganze Kapitel 7. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich nicht ganz schaffen, das Thema komplett durchzunehmen. Ich lese und beginne die Lesung damit aus dem Kapitel 7, Vers 1 bis 4. Denn dieser Melchisedek, um den geht es heute, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Es geht heute um einen Priester, der ähnlich ist wie der Sohn Gottes. Sein Name ist Melchisedek. Melchisedek zeigt uns, und die ganze Geschichte zeigt uns eigentlich die Bedeutung des Priestertums von Jesus. Was für Abraham, die Bedeutung, die Melchisedek für Abraham hatte, kann ein Bild dafür sein, zu sehen, welche Bedeutung das Priestertum Melchisedeks für uns hat. Und zwar, es geht darum, dass wir ein Priestertum sehen und erleben, das sich für uns verwendet, das sich für uns einsetzt. Melchisedek insgesamt taucht dreimal in der Bibel auf, im 1. Mose, in den Psalmen und im Hebräerbrief. Das heißt, am Anfang, in der Mitte, die Psalmen sind das Herz der Bibel, und am Ende sozusagen der Bibel. Jesus am Anfang, am Ende und in der Mitte. Genau darum geht es für unser Leben. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der versucht, die Gemeinde der Juden und die Gemeinde der Heiden zu verbinden mit dem Bild, das wir bekommen sollen, dass wir eine neue Schöpfung in Christus Jesus geworden sind. Was zeichnet die Priesterschaft von Melchisedek aus? Es heißt, dass dieses Priesteramt von Melchisedek ist anders als das levitische Priestertum. Das levitische Priestertum von Aaron sagt, tue das, dann werde ich jenes für dich tun. Sei gehorsam, dann wirst du den Segen bekommen. Wenn du nicht gehorsam bist, wirst du unter dem Fluch stehen. Das ist das Priestertum, das levitische Priestertum. Das Priestertum von Melchisedek ist aber ganz anders. Melchisedek war ein Priester lange bevor es die 10 Gebote überhaupt gegeben hat. Abraham lebte etwa 400 Jahre vor Mose, bevor es das Gesetz gegeben hat. Von Melchisedek wird gesagt, er hat weder Vater noch Mutter, kein Anfang, kein Ende, sein Priesterdienst hat kein Ende. Darum ist auch diese Verbindung da zu dem Bild von Christus, dessen Dienst kein Anfang und kein Ende hat, weil er immer schon gewesen ist. Die Überschrift in der Elberfelder Bibel heißt, das hohe Priestertum Jesu ist erhaben über das Levitische. Das heißt, da muss etwas drinstehen, das für uns auferbauend ist, ermutigend ist. Der Hebräerbrief insgesamt in jedem einzelnen Kapitel vergleicht das Gute immer mit dem Besseren. Und das Priestertum von Jesus ist das Bessere. Das Priestertum von Aaron war kein vollkommenes Priestertum, weil es niemanden vollkommen machen konnte. Schon Aaron selbst musste Buße tun für seine Sünden. Aber Jesus war ohne Sünde. Er musste nie Buße tun für eine Sünde. Darum sagt auch der Hebräerbrief 10 über das levitische Priestertum, dass die Priester täglich dastehen und den Dienst vollbringen im Tempel. Täglich dastehen. Es gab keinen Stuhl im Heiligtum. Warum gab es keinen Stuhl im Heiligtum? Weil der Dienst der Priester nie vollendet gewesen ist. Was aber hat Jesus gemacht, nachdem er auferstanden ist aus den Toten? Und er setzte sich zur Rechten des Vaters, weil sein Dienst vollbracht ist. Ein für alle Mal. Hebräer 7, 21 bis 25. Der Herr hat geschworen, Gott muss nicht schwören. Das Wort von Gott ist immer so, wie es gesprochen ist, aber für uns, damit wir verstehen, wie bedeutungsvoll das ist, was hier geschrieben steht, sind die Worte, und Gott hat bei sich geschworen. Und es wird ihn nicht gereuen. Und Gott, der Vater, spricht jetzt über Jesus. Du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, es ist das levitische Priestertum, weil sie durch den Tod, wunderschöne Formulierung, verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, also Jesus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Wie nahen wir uns Gott? Durch unsere eigenen Werke? Oder nahen wir uns Gott durch das, was Christus für uns vollbracht hat? In Ewigkeit, sein Priestertum ist in Ewigkeit. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, wie die Menschen damals, dass der nächste hohe Priester ein schlechterer hoher Priester ist als der jetzige. Der hohe Priester hat das gesamte Volk vor Gott repräsentiert. Wenn der hohe Priester angenommen gewesen ist bei Gott, dann war das gesamte Volk gesegnet. Das ist ähnlich wie die Geschichte mit Goliath und David. Es waren zwei Armeen, die Finsternis sozusagen repräsentiert in Goliath und David, der das Volk der Israeliten repräsentiert hat. Und sie haben sich darauf geeinigt, dass nicht die gesamten Armeen gegeneinander kämpfen, sondern nur ein Repräsentant jeweils. Und das, was der eine Repräsentant als Ergebnis bewirkt, ist bindend für alle. Das heißt, wenn David den Kampf verliert, dann ist die gesamte Armee der Israeliten, das gesamte Volk untertan. Aber er hat gewonnen. Und damit haben alle gewonnen und den Sieg davongetragen. Er kann sie völlig erretten, sagt Jesus, sagt Gott hier. Völlig. Nur Jesus kann vollendet, völlig ist vollendet erretten. Wir können uns selbst nicht retten. Und Jesus bürgt dafür, was er für uns vollbracht hat, dass es in unserem Leben zur Fülle wird. Warum hat Jesus das gemacht? Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Mit einem Opfer, das Jesus dargebracht hat, hat er uns für immer vollkommen gemacht. Vollkommen in unserem Tun, in unserem Denken, in unserem Leben? Nein. Vollkommen im Gewissen? Ja. Vollkommene Auswirkung hat das Blut von Jesus in unserem Gewissen. Und unser Verhalten, auch dort, wo es noch nicht vollkommen ist, wird sich verändern, je mehr wir auf Jesus schauen. Hinschauen auf Jesus. So dieser Dienst, dieser Vers hier macht uns ganz klar, dass der Dienst von Jesus ein stärkerer, ein größerer, ein besserer ist als der vom Levitischen. Im Leben geht es um zwei Dinge, die wir brauchen. Das ist Gesundheit und Versorgung. Und beides sehen wir in der Geschichte, wie Melchisedek zum ersten Mal in der Bibel auftaucht und Abraham begegnet. Beides, Gesundheit und Versorgung, beides sind Bereiche, in denen Jesus uns dienen möchte. Und Gott möchte immer, dass wir immer auf seinen Sohn schauen. Weil in seinem Sohn ist alles, was wir brauchen und kommt alles in unser Leben, was für uns relevant und wichtig ist. Warum sollen wir auf Jesus schauen? Weil Jesus der Bessere ist, weil der Bessere sich für uns einsetzen möchte. Es ist nicht immer so, dass der Gesegnetere sich für den weniger Gesegneten einsetzen möchte, dass der, der wohlhabender ist, sich immer für den einsetzen möchte, der weniger hat. Aber bei Christus ist es zu 100% so, dass der Größere, der Gesegnetere sich für den Geringeren einsetzen möchte, um geben zu können. Das ist das Herz Gottes einfach. Gott ist ein Geber. Die erste Erwähnung von Melchisedek finden wir im 1. Mose 14. Damals, wie kam es zu dieser Begegnung? Damals gab es 4 Könige, die Sodom überfallen haben und dort den Neffen von Abraham Lot mit seiner Familie und dem gesamten Volk gefangen weggeführt haben. Als Abraham davon gehört hatte, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Abraham hieß, sondern Abram, zog er los, um die Gefangenen wieder zu befreien. Und da steht im 1. Mose 14, Vers 14, und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. 318 Mann hatte der in seinem Haus. Abraham war reich. Können wir schon lesen im 1. Mose 13. Diese 318 Mann hat er mitgenommen, um die Befreiung möglich zu machen. 1. Mose 14, 15. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoab, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück. Und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück. Und auch die Frauen und auch das Volk. Abraham war in Hebron und er ist hinaufgezogen an Jerusalem vorbei bis nach Syrien, bis nach Damaskus. Das war eine lange Reise. Und Gott gab ihm den Sieg. Abraham war ein Krieger, wie wir auch sehen, aber Gott war es, der ihm den Sieg gegeben hat. Am Ende hat er alle Gefangenen befreit, alles wieder zurückgeholt, die gesamten Leute und die gesamte Beute zurückgebracht. Und am Weg zurück in seine Heimat ist er an Jerusalem vorbeigekommen und hat dort Rast gemacht. Jerusalem hieß zu der Zeit wahrscheinlich noch gar nicht Jerusalem, sondern Salem. Und dann heißt es weiter, 1. Mose 14, 17, und Entschuldigung, dass ich so schnell bin, fürs Übersetzen. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schaveh. Das ist das Königstal. Er ist zurückgekommen, er war siegreich. Und er macht eine Rast im Tal Schaveh. Und das Erste, was dort passiert im Tal Schaveh, ist, dass der König von Sodom, dessen Name Bera ist, auf ihn zugeht. Der Name Bera heißt aus dem Hebräischen übersetzt Sohn des Bösen. Und wir können davon ausgehen, dass er keine gute Absicht gehabt hat. Er wollte versuchen, dass Abraham fallen soll. Dieser ganze Vorfall ereignet sich im Tal Schaveh. Schaveh heißt übersetzt flaches Tal oder ebene Fläche. Schaveh kommt von dem Wort Shavah und es bedeutet sein oder werden, zustimmen, gleiches Niveau, ähnlich werden. Das heißt, der Sohn des Bösen hat versucht, den Abraham auf sein Niveau herunterzuziehen. Das Tal Schaveh kennen wir auch unter einem anderen Namen, und zwar unter dem Kidrontal. Oben ist Jerusalem, Kidrontal, und dann kommt der Ölberg. Kidrontal bedeutet, übersetzt kommt Kidron von Kidar, und Kidar bedeutet dunkle Zeiten. Dort in Kidrontal ist auch der Garten Gethsemane. Und wir wissen, was Jesus dort in der Finsternis erlebt hat. Abraham war siegreich, aber er war müde. Er war geschafft. Er war unter Druck. Die ganze Reise hin, der Kampf gegen die Armeen. jetzt die Verantwortung für alle, die er befreit hat, sie wieder zurückzuführen und zu versorgen, war ermüdend für ihn. Er war müde. Müde. Und der Druck war groß in seinem Leben. Obwohl er einen Sieg hatte. Und manchmal ist es so, dass dann, wenn ein Sieg passiert ist, ein geistlicher Höhenflug vielleicht passiert ist in unserem Leben, genau dann, wenn wir müde werden, versucht, dass der Sohn, dass dieser Böse, der Feind, versucht anzugreifen. Das ist eine Zeit, in der er dort gesessen ist und der Sohn des Bösen sofort auf ihn oder der Böse losgezogen ist. Aber zur gleichen Zeit, als das passiert ist, ist auch eines passiert, nämlich dass Melchisedek, der König und Priester war, in Salem aufgestanden ist und zu ihm hingegangen ist. Er wusste, dass Abraham Schutz braucht, eine Bewahrung braucht in dieser Zeit, wenn er müde ist und wenn er in der Finsternis ist. 1. Mose 14, 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Das dürfte die Stelle sein, König von Salem, Jerusalem, so wie Jerusalem früher geheißen hat, Salem. Friede, Shalom, ist ein Bild dafür. Die erste Erwähnung von Jerusalem mit dem Wort Salem ist in Verbindung mit dem König und Priester für alle Ewigkeit. Jesus wird eines Tages in Jerusalem am Thron Davids als König Platz nehmen und er wird Priester für alle Ewigkeit ist. Salem ist oben, Kidron-Tal ist unten. Das heißt, dass das Priestertum von Jesus zu uns herabgekommen ist ins Tal. Wenn Jesus nicht zu uns herabgekommen wäre aus dem Himmel, hätten wir niemals zu ihm hinaufkommen können in den Himmel. Dort unten, wo es finster war, erleben wir uns vielleicht manchmal in unserem Leben. Vielleicht gerade im tiefsten Punkt unseres Lebens. Vielleicht gerade mit Angst oder Furcht oder Depression oder Umständen, von denen wir sagen, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, wie ich das Ganze schaffen soll. Dort aber, in diesem Tal, dort ist der Garten Gethsemane, dort hat Jesus Blut geschwitzt für uns in der Nacht. Das, was in einem anderen Garten begonnen hat, im Garten Eden, dort, wo Adam und Eva gesündigt haben, dort, wo Gott sagte, von jetzt an wirst du in der Mühsal, im Stress deines Lebens dich ernähren. Von jetzt an ist der Boden verflucht, auf dem du stehst. Dort in diesem anderen Garten, in diesem Garten Gethsemane, dort, wo es finster gewesen ist, hat Jesus für uns Blut geschwitzt. Das heißt, der Stress, der in unserem Kopf ist, die Sorgen, die in unserem Kopf sind, die das nicht mehr wissen, wie es weitergeht, hat Jesus erlöst durch sein Blut, das er geschwitzt hat. Und den Boden, auf dem wir stehen, dort, wo das Blut von Jesus hingetropft ist, hat er gesegnet, damit wir wieder leben können. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, wo Gott, der Vater, zu Jesus sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden gefallen habe. Das ist am tiefsten Punkt der Erde, dort wo der Jordan ist, dort wo Jesus getauft worden ist, dort wo das Wasser ins Tote Meer fließt und am Berg Hermon, dort wo die Verklärung von Jesus gewesen ist, repräsentativ für den höchsten Punkt der Welt. Egal ob wir ganz unten sind im Leben oder egal ob wir ganz oben sind im Leben. Der Vater wird immer eines zu uns sagen, du bist mein geliebtes Kind. Das dürfen wir nie vergessen. Aber einen wird es geben, der will, dass wir es vergessen, dass wir geliebt sind. Als Jesus in die Wüste geführt worden ist und vom Satan, nachdem er 40 Tage nichts gegessen hat, versucht worden ist, sagt der Feind zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesen Steinen. 40 Tage zuvor hat Jesus gehört, vom Vater, hörbar, du bist mein geliebter Sohn. Und was macht der Feind 40 Tage später? Er sagt nur, wenn du der Sohn Gottes bist. Der Feind wird uns nie daran erinnern, dass wir die Geliebten des Vaters sind. Aber nur wer sich geliebt weiß, kann den Kampf gewinnen. David heißt übersetzt der Geliebte. Das heißt, er war dort in dieser Situation, in der Finsternis, in der Bedrückung, müde. Was hat Jesus gesagt zu den Jüngern, die mit ihm im Garten Gethsemane gewesen sind? Und sie waren müde, sagt die Bibel. Sie waren müde. Sie konnten nicht beten mit Jesus. Sie konnten nicht wachen mit Jesus. Sie waren müde. Und Jesus sagt zu ihnen, als er sie schlafen findet, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Wenn wir müde sind, ist es eine gefährliche Zeit. Und in der Zeit kommt Melchisedek und bringt ihm Brot und Wein. Das ist das Abendmahl, ein Bild fürs Abendmahl. Für den Dienst von Jesus, für das Werk von Jesus, für das vollbrachte Werk von Jesus, für all das, wofür Brot und Wein steht. Er kommt hinunter zu ihm dort, wo er ist, in seinem Tiefpunkt. Brot und Wein, wenn das da steht, ist eine wortlose Predigt in sich. Es sagt alles aus, wofür Jesus gekommen ist, was der hohe priesterliche Dienst von Jesus für unser Leben bewirkt hat. Und es ist so, als ob Gott zu uns sagt, in der Dunkelheit vergesse nicht, Abendmahl zu nehmen. Wenn es finster ist, wenn du müde bist, vergesse nicht, Abendmahl zu nehmen. Abendmahl repräsentiert, was wir in Christus Jesus geworden sind, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Und Abendmahl steht auch für Heilung in unserem Leben. Die beste und wertvollste Gabe, die wir als Menschen bekommen, die beste und wertvollste Gabe, ist die Gabe der Gerechtigkeit. Und wie kommt die Gabe der Gerechtigkeit in unser Leben? Durch Glauben. Indem wir sie empfangen. Wenn also das Größte und Bedeutungsvollste durch Glauben in unser Leben kommt, warum glauben wir, dass die anderen Dinge wir uns erarbeiten oder verdienen müssten? Abendmahl zu nehmen, sagt der eine jetzt vielleicht, ja, was bedeutet denn das schon, ein Stück Brot zu essen? Wir dürfen nicht übersehen, dass alles, was an Übel auf dieser Welt heute da ist, nur deswegen da ist, weil sie gegessen haben vom Baum der Erkenntnis. Das, was mit Essen begonnen hat, muss in dieser Weise verändert werden. Darum ist Abendmahl so wichtig. Und Abraham hat es bekommen von Melchisedek, Brot und Wein, zum Schutz. Die Beschreibung von Melchisedek ist folgende. Er ist König der Gerechtigkeit und König von Salem, König des Friedens. Melchisedek heißt übersetzt Melchi und Zedek. Melchi ist König und Zedek ist Gerechtigkeit. Mein König der Gerechtigkeit. Jesus ist mein König der Gerechtigkeit. Und das zweite ist König von Salem, König des Friedens. Das ist so wichtig, die Reihenfolge, dass wir nicht übersehen. Erst wird Gerechtigkeit genannt und als zweites wird Frieden genannt. Warum ist das so wichtig? Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, erstens aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Zweitens, die Reihenfolge ist entscheidend. In dem Augenblick, wenn ich die Gabe der Gerechtigkeit in mein Leben annehme, ich weiß, dass ich gewaschen bin durch das Blut von Jesus. Mein Gewissen ist gewaschen durch das Blut von Jesus. Dann produziert es Frieden in meinem Geist, weil ich weiß, ich habe Frieden mit Gott. Und dieser Frieden, der in meinem Gewissen ist, wird sofort eine Frucht in mein Leben bringen. Und diese Frucht ist Freude in meinem Herzen. Eine andere Bibelstelle ist Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. In dem Augenblick, wenn Jesus kommt und Jesus ist die Gnade und die Wahrheit in Person, wenn wir dieser Gnade und dieser Wahrheit in Person begegnen, und wir ihn annehmen, wird er uns umarmen und er wird uns küssen mit Gerechtigkeit und Frieden. Und es ist ein Kuss, der Leben hervorbringt. Ein Kuss, der uns Hoffnung gibt und Freude gibt. Nicht ein Kuss wie bei Judas, der uns verraten wird. Gerechtigkeit ist eine juristische Beschreibung. Wir haben den Stand vor Gott als Gabe. Und so wie wir in Christus stehen, so stehen wir fest gegründet in dieser Gerechtigkeit. Wir sind durch eigenes richtiges Tun nicht gerecht geworden, sondern nur, weil Jesus alles richtig getan hat. Und wir werden durch falsches Tun nicht ungerecht, weil wir auch durch richtiges Tun nicht gerecht geworden sind. Jesus ist die Sünde geworden, nicht weil er etwas falsch getan hat, sondern weil er die Sünde angenommen hat. Genauso werden wir nicht gerecht, indem wir etwas Gutes tun, das wird die Folge davon sein, sondern wir werden gerecht, weil wir die Gerechtigkeit, die in Christus Jesus ist, annehmen im Glauben. Und in dieser Gerechtigkeit stehen wir fest gegründet. Abraham hat als Antwort darauf, welchen Segen er momentan erlebt, welche Begegnung er momentan erlebt, welche Bewunderung er für Melchisedek hatte, eines getan, er hat ihm den Zehnten der Beute gegeben. Er hat ihm den Zehnten gegeben. Nicht aus einem gesetzlichen Grund. Das levitische Gesetz gab es zu dieser Zeit noch gar nicht. Der Dienst von Aaron war deswegen eine angesehene Person, weil er Priester gewesen ist. Das heißt, der Dienst hat Aaron die Würde gegeben. Jesus allerdings ist eine viel größere Persönlichkeit. Und Jesus in seiner größeren Persönlichkeit, der er ist, gibt dem Dienst die Würde. Und das hat Abraham erkannt. Und darum gab Abraham Melchisedek den Zehnten. Weil er gesehen hat, es ist der Größere, der Bedeutungsvollere, der Wichtigste in seiner Art und in seiner Würde, in seiner Persönlichkeit, in seinem Königtum. Das heißt, Zehnter zu geben ist ein Ausdruck der Anbetung. Dass ein Größerer hier ist als ich, ein Bedeutungsvollerer hier ist als ich. Was waren die ersten Worte? Was waren die ersten Worte? Und jetzt kommen wir noch einmal zu einer Beschreibung vom Dienst von Melchisedek. Was waren die ersten Worte bei der ersten Begegnung? Das erste Wort bei der ersten Begegnung, wo jetzt Melchisedek zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird. Was war das erste Wort? Und das ist charakterisierend für den Dienst von Jesus, für den hohen priesterlichen Dienst von Jesus. Das allererste Wort, das Abraham, das Melchisedek gesprochen hat, war gesegnet. Sei Abraham vom Allerhöchsten gesegnet. Und gesegnet sei der Allerhöchste Gott, der Abraham den Sieg gegeben hat. Der Dienst von Jesus ist ein segnender Dienst in unserem Leben. Der Dienst von Jesus will sich immer in unserem Leben einsetzen, um uns zu segnen, um uns das zu geben, was wir nicht haben, was wir aber brauchen, was wir in uns selbst aber nicht finden können. Und der Dienst von Jesus wird eines tun, er wird unsere Aufmerksamkeit immer auf den Höchsten lenken, auf Gott. Im hohen priesterlichen Gebet hat Jesus gesagt, Vater, ich bin gekommen, um deinen Namen kundzutun. Der Dienst von Jesus ist immer eine Verherrlichung vom Vater im Himmel. Und hier sagt Melchisedek, gesegnet sei Andreas vom Allerhöchsten. Wir müssen uns selbst das auch zusprechen. Gesegnet sei ich vom Allerhöchsten. Und gesegnet sei der Allerhöchste, der Andreas den Erfolg, den Sieg in seinem Dienst in der Gemeinde gegeben hat. Es ist immer ein Hinblicken dann auf Jesus durch den Dienst von Melchisedek. Und der Zehnte wurde ihm gegeben. Warum? Hebräer 7, Vers 7, ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Abraham war der Träger der Verheißung Gottes, dass durch ihn ein ganzes Volk entstehen soll. Das ist schon eine riesige Verheißung. Und trotzdem hat Abraham erkannt, ich bin nichts im Vergleich zu ihm. und ich gebe ihm als Dankbarkeit und als Lobpreis. Der Zehnte richtet unsere Aufmerksamkeit immer auf Jesus. Wenn wir den Zehnten geben in der Gemeinde, dann passiert Folgendes, Hebräer 7, Vers 8. Und hier zwar sagt die Schrift, hier, das ist der Ort hier zum Beispiel, dieser Ort hier, aber jede andere Gemeinde auch. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber, im Himmel, dort, aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Wenn wir Abendmahl feiern, bezeugen wir, indem wir das Abendmahl feiern, was er für uns vollbracht hat am Kreuz. Für uns gestorben ist am Kreuz. Wenn wir den Zehnten geben, bezeugen wir, dass er auferstanden ist und lebt. Und er selbst empfängt das, was wir geben, von ihm, von uns. Und wir schulden es ihm nicht. Aber wir sollen es ihm geben als Dankbarkeit. Schulden in dem Sinn, wenn wir uns die Geschichte anschauen, und dann bin ich fast schon fertig, die Speisung der 5000. Jesus sagt zu den Jüngern, geht und kauft etwas zu essen. Die Menschen haben Hunger. 5000 Erwachsene, 5000 Frauen vielleicht dazu, Kinder mit dabei. Und die Jünger sagen, was sollen wir denn kaufen hier an diesem Ort, der öde ist, Wüste ist? Wem kommt so vor im eigenen Leben, dass da öde ist, Wüste ist, Umstände sind, die wüstenhaft sind? Wie soll ich da etwas tun können, etwas verändern können? Und es war ein Junge da mit 2 Fischen und 5 Broten. Und Jesus konnte an einem Ort, der Wüste ist, an dem keine Versorgung ist, nur mit dieser Gabe, die ihm gegeben worden ist, alles abdecken. Und 12 Körbe voll sind übrig geblieben. Dieser kleine Junge hat Jesus das nicht geschuldet. Aber er hat erkannt, da ist der Größere. Und ich gebe ihm freiwillig, weil er der Größere ist. Und der Geringere immer durch den Größeren gesegnet wird. Der hohe priesterliche Dienst von Jesus bewirkt eines. Da wir nun Brüder oder auch Schwestern natürlich, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Der Dienst von Melchisedek, von Jesus, das hohe priesterliche Amt von Jesus, hat uns den Weg ins Heiligtum zu Gott geöffnet. Im Levitischen war Gott im Allerheiligsten hinter einem dicken Vorhang. Niemand durfte zu ihm kommen, außer einmal im Jahr der hohe Priester. Aber der Dienst von Jesus, sagt uns die Schriftstelle hier, hat uns den Eintritt in das Heiligtum eröffnet, hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, einen neuen und lebendigen Weg. Neu hier heißt immer frisch. Das heißt, das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, ist für Gott, den Vater, immer frisch. Gott, der Vater, muss nicht überlegen und sagen, ah, da war doch irgendwas mal vor 2000 Jahren. Muss man mal nachlesen, was das war. Es ist immer frisch, das Werk von Jesus. Immer frisch. Darum sollen wir immer regelmäßig Abendmahl feiern. Es ist immer frisch und es ist ein lebendiger Weg. Ein Weg, der uns lebendig macht. Das Neue ist auch, dass wir zu Gott kommen dürfen, auch dann, wenn etwas schiefgegangen ist in unserem Leben und wir werden nicht sterben, sondern durch den Dienst von Jesus, durch das vollbrachte Werk am Kreuz, werden wir wiederhergestellt, aufgerichtet und Leben kommt zurück in unser Leben. Und was hat es für eine Auswirkung, dass wir eintreten dürfen in das Allerheiligste, dass wir zu Gott kommen dürfen, dass Gott uns sogar entgegenkommt, wie wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn lesen können. das ist auch durch sein Fleisch und einen großen Preis über das Haus Gottes, Priester über das Haus Gottes. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir die Zusammenkunft nicht versäumen, wie es bei den einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr wir den Tag herankommen sehen. Hier wird uns gesagt, wenn wir verstehen, dass Christus Jesus uns den Weg zum Vater freigemacht hat, dann werden die drei Kardinalselemente des Glaubens in unserem Leben sein, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn ich nicht weiß, dass es Gott, der Vater im Himmel gewesen ist, der gesagt hat, ich will Jesus, dass du auf diese Welt gehst, um die Menschen zu erretten, ich will ihnen vergeben. So beginnt Hebräer 10. Ich will ihnen vergeben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, das Erste aufzulösen, um das Zweite zu bringen. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Es ist der Wille des Vaters gewesen, dass wir Vergebung haben. Und nur wenn ich das weiß, dass es der Wille des Vaters ist, dass ich Vergebung habe, ja nur dann habe ich den Glauben im Herzen, dass mir vergeben ist. Solange ich den Glauben nicht in meinem Herzen habe, dass mir vergeben ist, wird eines passieren, ich habe null Hoffnung und null Liebe. Nur wenn ich weiß, mir ist vergeben, aus Glauben heraus, habe ich die Hoffnung, dass der Vater auch dann, wenn ich was Schlechtes gemacht habe im Leben oder was schiefgelaufen ist im Leben, mich trotzdem nicht aufgibt. Dass er mir trotzdem zur Seite steht und mich trotzdem gibt und mich nicht fallen lässt, nur dann habe ich diese Hoffnung. Und wenn ich diese Hoffnung im Herzen habe, dann wird eines passieren, dass ich die Liebe für den Nächsten im Herzen habe. Wenn ich keine Hoffnung habe, dann habe ich keine Liebe für den Nächsten im Herzen. Nur dann habe ich diese Liebe im Herzen und dann reizen wir uns gegenseitig, ermuten wir uns gegenseitig, dass wir den Gottesdienst nicht versäumen, sondern dass wir da sind, weil wir wissen, dass Jesus, der Priester als Melchisedek, der segnende Priester ist, etwas zu tun gedenkt in meinem Leben. Mir etwas schenken möchte, etwas geben möchte, was ich brauche, einen Durchbruch schaffen möchte. Letzte Schriftstelle, Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Der hohe priesterliche Dienst von Jesus verwendet sich immer für uns, betet für uns, steht ein für uns. Jesus muss noch nicht einmal beten für uns. Es langt, dass der Vater die Wundmale von Jesus sieht. Und er sagt, mein Sohn, du hast bezahlt für ihn, für sie. Der Segen soll in sein Leben kommen. Ich weiß nicht, ob jeder Jesus schon angenommen hat, der heute da ist. Und ich weiß auch nicht, ob jeder gesagt hat, Herr Jesus, ich nehme deine Gabe der Gerechtigkeit an. Ich möchte ganz bewusst deine Gabe der Gerechtigkeit annehmen. Da möchte ich jetzt noch für uns zum Abschluss beten. Und wer möchte, kann das Gebet mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass du Jesus auf diese Welt gesendet hast, damit ich leben kann, Frieden haben kann mit dir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du jede einzelne meiner Sünden auf dich genommen hast, jede einzelne meiner Flüche und jeden einzelnen meiner Krankheiten und Schwächen. Ich danke dir, dass du der Priester bist in meinem Leben, der mich segnen möchte und zu mir kommt, wo immer ich bin. Und Herr Jesus, du bist zur Sünde geworden für mich, damit ich in dir die Gerechtigkeit Gottes werde. Und so nehme ich deine Gerechtigkeit, die Gabe der Gerechtigkeit an. Und danke dir, dass du mich leitest und führst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen.